Wir haben den Leuten erzählt, dass es richtig scheiße wird. Stimmen uns sehr viel ad hoc ab, haben keine wirklichen Prozesse, arbeiten einfach drauf los.
Wie baut man 2024 ein KI-Startup in Deutschland auf? Wir machen uns auf die Reise und treffen einen der erfolgreichsten deutschen Softwareunternehmer, Jan Marquardt. Er nimmt uns mit und gibt uns einen kompletten Einblick in den Aufbau seines neuen Startups.
In der Phase, in der wir sind, ist völlig normal, dass Recruiting absolute Chefsache ist. Wäre doch eigentlich viel krasser, wenn man sagen würde, ja, wir sind 50 Mitarbeiter, machen aber 1 Milliarde Umsatz. Bei uns ist wirklich eine Zero-Junior-Policy. Wir haben auch zum Beispiel eine Person von Meta abgeworben.
Das Team und die Kultur sind das Herzstück einer jeden Organisation. Wir wollen genau von ihm wissen, wie baut er dieses Team auf, nach welchen Leuten sucht er, wie strukturiert er eigentlich Gehälter und wie ist das Zusammenleben und das Zusammenarbeiten als Remote-Company.
Für den Moment haben wir eine ganz klare Strategie, zwar remote arbeiten, aber always on. Ein durchschnittlicher Mitarbeiter wird wahrscheinlich irgendwie so 70-80k verdienen und insofern bin ich durchaus bereit, das einfach auch mal 3 zu nehmen. Was ich absolut versuche zu vermeiden und damit auch mehrfach auch schon auf die Schnauze gefallen sind, wir ziehen es einfach durch.
Also freut euch auf eine hoffentlich sehr, sehr spannende Folge mit vielen Insights, die ihr auch für euer Team, für eure Leadership Skills in Zukunft anwenden könnt. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
Selfmade Entrepreneur. First come 0 auf 20 Millionen Euro. Dann Exit.
Jan, was macht der herabschauende Hund? Das letzte Mal hast du uns erzählt, dass du jetzt super in der Yoga-Routine drin bist. Du siehst irgendwie ein bisschen breiter aus wieder.
Danke dir. Ich hab ja einen Magier Wischler. Und manchmal macht er mit mir Yoga mit. Und wenn der einen herabschauenden Hund macht, ich sag dir, das ist wirklich wie im Yoga-Buch. Genau, danke. Alter Schwede, ja, das wünschte ich, dass ich das könnte. Nee, aber nach wie vor, ich bin in der Routine drin, läuft und gibt einem schön Energie. Ich gehe nach wie vor nicht mehr ins Fitnessstudio.
Wie hält sich so der Workload? Wie balancierst du dich aus zwischen, ich meine, das letzte Mal haben wir über das Thema Funding gesprochen, jetzt hast du viel Geld auf dem Konto. Ist es jetzt kompletter Overload? Hat sich da irgendwas verändert oder seid ihr noch relativ gut im Prozess?
Eigentlich soweit alles in bester Ordnung und entlang dem, was wir uns vorgenommen haben. Workload. Weißt du, ich merke immer, dass ich so richtig voll im Modus bin, wenn ich anfange von der Arbeit zu träumen. Und ich bin so jemand, der dann richtig krasse Ideen auch hat und dann nachts aufwacht und sich das extra aufschreiben muss. Ja, wirklich. Also ich habe immer dann mein Handy und mache mir Notizen.
Was war die letzte Notiz, wenn du sie jetzt rausholst? Was steht drin?
Ich habe, glaube ich, eine Idee gehabt, wie ich nochmal mehr Publicity für unsere Marke erzeugen kann. Ja, ein paar Ideen.
Sehr gut. Ich würde sagen, in dem Sinne können wir auch einfach mal alle wieder begrüßen. Wir sind bei der 3. Folge unseres gemeinsamen Formats, das Startup-Tagebuch, wie wir quasi Seif Building the Next Unicorn in Public. Also die letzte Woche nicht mehr raus. Dir geht's gut, träumst nachts von der Arbeit. Was ein gutes Zeichen ist. Jetzt wollen wir natürlich heute davon drüber sprechen, wie träumst du von deinem Traumteam? Das heutige Thema wird sein Team. Von A-Player finden, Recruiting-Strategien, wie hast du es früher gemacht, wie machst du es jetzt? Du willst ja diesmal einen komplett anderen Ansatz fahren und sagst Remote first. Ich kann es jetzt schon mal sagen, ich glaube nicht dran. Wir haben dich versucht, im Freundeskreis zu bekehren, dass das keine gute Idee ist. Du bist sehr stur und deine Reaktion war ja jetzt erst recht. Jetzt zeige ich es euch. Ja. Also ich glaube, wir haben die nächsten 40 Minuten ja, eigentlich das Kern, den Kern einer jeden Organisation haben wir so ein bisschen vor.
Ja.
Und wie du es diesmal eigentlich knacken willst.
Wo soll ich anfangen?
Lass uns anfangen erstmal bei dir und Piers. Wir müssen einmal noch ein bisschen euer Konstrukt verstehen, wie ihr als Gründerteam aufgestellt seid. Ich finde es ja immer in dieser Co-Founder-Dynamik immer ganz spannend. Wer hat welche Arbeitsbereiche? Wie trefft ihr Entscheidungen? Nimm uns da mal mit.
Also ja, wir sind zu zweit. Vielleicht ist das schon mal so minimal ungewöhnlich, weil ich glaube, die meisten sind immer so zu dritt. Gefühlt. Unsere Aufteilung ist eigentlich so. Piers ist der Maschinenraum, der die Delivery macht. Er liefert einfach ein richtig geiles Produkt und ich mache alles andere. Würde ich sagen, ist so ein bisschen unsere Aufteilung. Ich bin CEO, er ist CTO in dieser Konstellation und ich habe dadurch so ein bisschen mehrere Hüte auf, würde ich sagen. Also ich habe natürlich voll den Go-to-Market-Hut auf. Also ich muss irgendwie den Umsatz generieren und gleichzeitig sehe ich mich aber auch in der Verantwortung, das, was ich draußen am Markt lerne, gerade jetzt in dieser frühen Phase, super wichtig, dass ich jetzt nicht irgendwie mit dem Geld anfange, irgendwie direkt mir eine zweite Riege einzustellen und dann quasi weggehe vom Markt, weggehe vom Kunden, sondern ganz bewusst, zum Beispiel haben wir gesagt, wir werden jetzt erstmal keine Salesperson einstellen. Ja, sondern ich werde erstmal selber die ganzen Sales Calls weitermachen, damit ich nah am Markt bin, den Puls habe, und werde dann, sehe mich in der Verantwortung, dass ich dann auch das Gelernte als Produktvision und auch als Resonanz vom Markt wieder zu uns in die Produktentwicklung transportiere. Ja, also insofern, da ist sozusagen die Brücke zwischen uns beiden. Und ja, Fundraising ist auch so ein bisschen mein Thema. Wenn es mal ansteht, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, versuchen wir auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Letztes Mal 10 Tage, war schon genug. Nein, Spaß beiseite, aber nee, das ist unsere Aufteilung.
Das heißt, er macht den Maschinenraum, du bist der Außenminister, der quasi dafür sorgt, so wie wir hier jetzt darüber zu sprechen, dass die Vision von Seif auch ein Gesicht bekommt und das Kundenfeedback. Was war in den ersten Wochen, Tagen, Monaten, wie habt ihr euch gefunden, was ist das Wichtige in so einer vertrauensvollen Verantwortung? Also ich glaube, ich finde das Thema komplementäre Founder-Teams hört man immer wieder. Das eine ist die inhaltliche Teilung, das andere ist, wie kommuniziert ihr miteinander? Telefoniert ihr täglich, seht ihr euch jeden Tag im Office, habt ihr ein festes Weekly, Jour fix? Was sind so deine Management-Blicke darauf, teambildende Maßnahmen, erstmal nur im Co-Founder-Team?
Also erstmal muss man ja sagen, wir kennen uns ja schon richtig lange. Piers war einer der ersten Mitarbeiter bei Halo, hat mit 15 bei uns angefangen, jetzt ist er 28, also wir kennen uns seit 13 Jahren. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr gute und vertrauensvolle Art und Weise, miteinander zu arbeiten. Wir kennen uns in- und auswendig, und das hilft natürlich schon mal ungemein. Das war auch ehrlicherweise etwas, was ich mit meinem vorherigen Mitgründer, dem Daniel, hatte, weil wir uns aus der Schulzeit schon kannten, und das ist unglaublich viel wert. Wie arbeiten wir zusammen? Ehrlicherweise gerade nicht wirklich strukturiert, muss ich sagen. Wir haben ja so einen digitalen Raum geschaffen, in dem wir auch trotz Full Remote jeden Tag quasi zusammenarbeiten, virtuell nebeneinander sitzen sozusagen. Und da fällt immer mal wieder zwischendurch irgendwas ab. Aber für den Moment haben wir eine ganz klare Strategie. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Und wir ziehen es einfach durch.
Thema Kultur. Wir haben in der allerersten Folge haben wir darüber gesprochen, wie du damals Halo aufgebaut hast. Für alle, die jetzt neu einsteigen, Halo war damals oder ist ein Social Intranet. Du hast es gebootstrapped ohne Investoren, hast es auf fast 100 Millionen, auf 20 Millionen ARR hochskaliert, hast dir dann einen Private Equity reingeholt, der nochmal 100 Millionen für Wachstum reingelegt hat, bist dann raus. Also eine krasse Story. Und du hast damals gesagt, ich erinnere mich, in den Anfangszeiten von Halo wart ihr so eine eingeschworene Truppe. Du hast gesagt, so, wir haben 6-7 Tage die Woche gearbeitet. Wenn jemand eine Pause brauchte, dann wurde eine Stunde WoW angemacht und danach wurde weitergearbeitet. Das fällt ja jetzt komplett weg in der neuen Company. Warum?
Nee, tut es gar nicht. Also wir starten wieder mal mit einem Team, was ein richtig eingeschworener Haufen sein soll. Ja, wir sind ja ganz frisch dabei. Also wir haben ja schon angefangen mit dem Hiring für unsere Schlüsselpositionen, während wir im Fundraising waren, ja, weil ich wusste, okay, Hiring wird locker ein paar Wochen dauern und ich wollte unbedingt keine Zeit verlieren, nachdem wir das Funding geclosed haben, und wir haben dann schon angefangen und jetzt haben wir schon die ersten Leute eingestellt. Wir haben einen Head of Operations eingestellt, der so im Prinzip so die ganze Arbeit im Backoffice übernimmt. Alles, was irgendwie, ich sag mal, vorbereitende Buchhaltung, irgendwelche Data Security Themen, GDPR, Zertifizierungsprozesse, generell Vertragsmanagement, HR, Finanzen, insgesamt auch Finanzplanung. Da hält er mir jetzt immer den Rücken frei, der Nate. Und wir haben jetzt noch einen Head of Customer Success eingestellt. Wir haben einen Head of Business Development eingestellt. Wir haben einen Head of Growth Marketing eingestellt. Und 2 Entwickler, die jetzt Piers ergänzen. Und das ist erstmal so das Team, wie es gerade aussieht.
Das heißt 7 plus ihr beide, ich habe jetzt mitgezählt.
Noch ein paar Freelancer, muss man dazu sagen, immer mal wieder. Produktdesign, Kommunikationsdesign, Legal, also externe Dienstleister sozusagen, aber das ist erstmal so das Kernteam, ja.
Also zwischen 9 bis 14 Leuten, je nachdem, was dann
Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt so bummelig 10 Leute, genau. Okay. Und zurück zu deiner Frage. Also wir werden jetzt so eng zusammenarbeiten. Alle sind in alles involviert, ist normal in so einem kleinen Team. Und alle kriegen alles mit. Und dadurch sind wir im Prinzip jetzt in der Family Stage. Ja, es gibt ja immer diese Stages, keine Ahnung, ich habe vergessen, wie man die nennt. Ich glaube, so bis irgendwie 20 Leute ist man Family und dann ist man irgendwann Tribe. Und dann, also so bis 100 vielleicht. Und dann ist man irgendwann Village und dann irgendwann City und irgendwann Metropolis, so in etwa. Ja, und für jede dieser Stages gibt es irgendwie unterschiedliche Modi of Operandi, wie du irgendwie zusammenarbeitest und wie du dich organisierst. Wir sind halt jetzt voll gerade im Family Stage. Das heißt, wir stimmen uns sehr viel ad hoc ab, haben keine wirklichen Prozesse, arbeiten einfach drauf los. Und weil jeder genau weiß, was irgendwie wo abgeht, brauchen wir das auch nicht.
Weil das ist ja das Spannende. Du hast, wenn ich mich richtig erinnere, wie viele wart ihr bei Halo in der Spitze mal an Mitarbeitern?
So 300.
300. Und du hast ja damals auch verschiedene Firmen dazugekauft. Du musstest ja das ganze Thema Post-Merger, verschiedene Kulturen, verschiedene Länder zusammenbringen. Wird ja jetzt extrem spannend, wie du quasi die Learnings von der Company jetzt bei Seif einbringen wirst. Family sind uns so ein bisschen die Wohlfühlphase. Ich habe es hier gerade mal aufgehört. Family, Tribe, Village und City dann ab 1000 Employees. Du hast mir doch ganz am Anfang erzählt, boah, Henny, ich will eine relativ kleine Company aufbauen. Also du hast gesagt, du willst jetzt nicht irgendwie wieder hunderte von Mitarbeitern im Team haben, sondern es ist schon dein Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr klein, kompakt, A-Player fokussiert, klein zu bleiben.
Ja, ich habe die letzten Jahre so eine unglaubliche Bewunderung dafür entwickelt, wenn Firmen es schaffen, mit einem sehr, sehr kleinen Team unglaublich viel zu erreichen. Das finde ich halt viel, viel krasser. Ja, und ich glaube, viele, viele Leute, mich eingeschlossen, ich habe mich auch lange Zeit einfach darüber definiert, wie viele Mitarbeiter wir hatten. Ist auch häufig immer noch die Frage so, oh, du hast eine Company, wie groß ist sie denn? Und dann kommt so die Antwort, wir sind 50 Mitarbeiter. Aber wäre doch eigentlich viel krasser, wenn man sagen würde, ja, wir sind 50 Mitarbeiter, machen aber 1 Milliarde Umsatz. Mhm. Ja, und ich glaube, dass das möglich ist, wenn man Dinge ein bisschen anders angeht. Von Anfang an sehr stark auf Automatisierung setzt, von Anfang an sehr stark auf den Netz des A-Player. Ich sage halt im Prinzip super seniorige Leute, super eigenständige Leute. Wenn man das Team so klein hält, dass du weitestgehend auf Overhead-Prozesse verzichten kannst. Mit Skalierbarkeit im Hintergrund Dinge angehst oder im Hinterkopf. Das soll jetzt nicht heißen, dass man alles von Anfang an super overengineert. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, wenn man schon zu sehr für Skalierbarkeit baut, gerade in so einer frühen Phase und eigentlich erstmal vorankommen muss. Aber wir haben zumindest das Ziel, alles, was irgendwie ansatzweise repetitive manuelle Arbeit ist, komplett zu automatisieren und auch logischerweise KI dafür einzusetzen.
Okay. Hast du so ein Beispiel? Welche Tools nutzt du gerade? Einfach nur kurz mal ein paar Impulse.
Ja, also wir haben im Prinzip Airtable zu unserem Company Operating System gemacht. Also Airtable ist ja so eine Art Excel on Steroids im Web und ermöglicht aber eben auch, dass man die verschiedenen Tabellen, die man hat, miteinander verknüpft, dass man die mit externen Tools integriert und man kann sich auch so Automatismen und Workflows bauen. Man kann Formulare bauen, man kann Interfaces draufsetzen und für uns ist wirklich so, wir überlegen uns wirklich zweimal, ob wir für irgendeinen Anwendungsfall, den wir implementieren müssen, eine Software kaufen oder ob wir es nicht einfach in Airtable bauen, Low-Code oder No-Code-mäßig.
So, Thema Co-Founder, wir Recruiting-Strategien, lass mal auf dieses Thema Remote nochmal zu sprechen kommen. Du sagst mir jetzt, okay, du willst ein kleines Team haben, viel Automatisierung. Warum Remote? Ich meine, wir beide sitzen hier auch im Office und du bist ein Menschenmensch, ich bin ein Menschenmensch, also das sind die Menschen, die sich ja irgendwie Energie auseinanderziehen. Wir standen vor ein paar Wochen, standen wir draußen mit Freunden von uns, du hast uns davon erzählt und ohne die Namen zu nennen, da war eine Reihe von Gründern in dieser Runde, die große, große Companies in London, in Berlin, in Hamburg haben mit mehreren tausend Mitarbeitern, die alle nach Corona, also Corona ins Homeoffice gesendet haben und die alle gesagt haben, sie glauben nicht mehr an Homeoffice. Ganz einfach aus dem Grund, A, Innovation, nicht unbedingt im Tech-Bereich, aber gerade im Marketing und im strategischen, Innovation entsteht an dieser besagten Kaffeemaschine oder Meetingraum oder dass du halt mal rübergehst. B, sagen sie, Produktivität geht bei denen runter. Also ich gehe dann eher zum Friseurtermin oder ich nehme das DHL-Paket an oder ich mache halt Dinge, die nichts mit der Arbeit zu tun haben. Wieso gehst du jetzt trotz allem Bekehren diesen anderen Weg? Warum glaubst du unbedingt noch an Remote?
Also erstmal muss man, glaube ich, sagen, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht bei Halo. Ja, wir sind in Covid rein. Wir waren vorher eine Firma, die sehr stark um das Büro zentriert war. Und auch unsere ganze Kultur war rund um das Büro zentriert. Wir sind nach in Covid reingegangen. Am Anfang war es cool. Ich glaube, bei den meisten war es so. Am Anfang war es cool. Man hatte sogar das Gefühl, man ist produktiver. Aber das, der Grund dafür war, man war ein eingespieltes Team. Alle kannten sich. Und dann funktioniert es auch remote. Aber dann mit der Zeit kommen neue Leute dazu. Es wird alles ein bisschen anonymer. Die Distanz zehrt an den Nerven. Und irgendwann schlägt das Ganze um. Ich glaube, das ist das, was gerade viele merken ist. Ne, diese Honeymoon-Phase, die wir da während Covid hatten, die ist da vorbei. Und Firmen, die früher eine reine Office-Kultur hatten, haben es nicht geschafft, diese Dynamik in die Remote-Welt zu transportieren. Und die Reaktion ist jetzt, okay, bitte wieder alle ins Büro. Und ich glaube, das ist für die Firmen auch der richtige Schritt. Kann ich total nachvollziehen. Hätte ich wahrscheinlich in der Situation auch gemacht. Umgekehrt glaube ich aber auch, dass man heute eine Firma aufbauen kann, die auf Full Remote ausgelegt ist und auch ganz viele Dinge deswegen anders macht und darauf ausrichtet, inklusive auch die Art der Leute, die man auswählt für die Firma. Und dann kriegt man das auch hin. Man muss einfach so ein bisschen die bekannten Muster brechen. Können wir ja gleich mal drauf eingehen. Aber ich glaube grundsätzlich, dass es funktioniert. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Grund, warum wir das überhaupt machen. Ja, das haben wir uns ja nicht ausgedacht, weil ich irgendwie künftig die ganze Zeit von Mallorca aus arbeiten will. Sondern das haben wir uns deswegen ausgedacht, weil unsere Strategie ist, ein möglichst kleines Team von brutal guten Leuten, von den besten Leuten, die es gibt. Und diese Leute finde ich nicht alle in Hamburg. Es geht nicht. Sondern die muss ich zumindest mal europaweit ansatzweise in derselben Zeitzone, also nach links 3 Stunden, nach rechts 3 Stunden Zeitzone oder sowas, in dem Spektrum muss ich sie suchen. Ja, was wir wahrscheinlich jetzt erstmal noch nicht machen können, weil wir schon in derselben Zeitzone arbeiten möchten oder zumindest zur selben Zeit arbeiten möchten, ist, dass wir jetzt Leute in den USA jetzt schon einstellen. Das wäre nochmal ein weiterer Schritt, aber das ist erstmal der grundsätzliche Auslöser. So, und wir haben uns eben Strategien überlegt, von denen wir überzeugt sind, dass sie für eine komplette Remote-Firma gut funktionieren werden.
Erzähl mal direkt, steig mal direkt drauf ein. Also wie macht das, wie organisiert ihr euch jetzt gerade? Du hast eben deinen Laptop rausgehört. Und was ist die Strategie dahinter? Wie kann sowas funktionieren? Was ist deine Hypothese?
Ja, also das Erste ist, was ich beobachtet habe bei Firmen, die in Remote-Arbeit wechseln, ist Folgendes. Es gibt plötzlich ja keine Möglichkeit mehr, spontan auf Leute zuzugehen. Gibt's theoretisch bei Slack oder bei Teams, ja, du kannst Leuten chatten. Das hat aber wieder andere, aus meiner Sicht negative Seiteneffekte. Ja, nämlich, dass man in so eine Slack-Sucht reinkommt und dann ist überall Notifications und so weiter. Die Leute kommen eigentlich gar nicht mehr dazu, wirklich produktiv zu arbeiten, sondern sind quasi überall nur noch sozusagen in irgendwelche Diskussionen involviert. Aber dieser spontane, vielleicht auch zufällige Begegnungsraum, der geht flöten. Und was dann passiert ist, dass man muss ja trotzdem irgendwie interagieren, man muss sich ja trotzdem irgendwie abstimmen. Und die Leute fangen dann an, lauter Meetings einzustellen. Hier mal ein 15-Minuten-Meeting, da mal ein 30-Minuten-Meeting, ne? Diese bekannte Slack-Nachricht. Können wir in einer halben Stunde für eine 15-Minuten-Videocall machen? Da krieg ich Gänsehaut, wenn ich das sowas bekomme. Weil was nämlich passiert ist, ich habe das am eigenen Leibe beobachtet, gerade wenn man sozusagen auch in der Management-Position ist und man viel entscheiden muss und die Leute viel von einem wollen und man viel in Themen involviert ist, dann passiert es eben, dass die Zeit durch diese ganzen kleinen Meeting-Blöcke immer fragmentierter wird. Und erstmal kommt man selber nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Klar kann man jetzt sagen, ja, dann stell dir doch einen Blocker ein, vormittags 3 Stunden oder so. Wäre vielleicht tatsächlich eine Strategie. Aber was gleichzeitig passiert, ist, der Kalender füllt sich dann. Insbesondere wenn ich mir anfange, Blocker einzustellen. Und dann werden die Leute nervös. Weil sie merken, okay, ich kann Jan nur noch 3 Tage im Voraus kontaktieren. Also fangen sie an, schon mal proaktiv, provisorisch, Terminslots einzubuchen. Hat dem Motto, okay, vielleicht bin ich in drei Tagen so weit, dass ich mit Jan was besprechen kann. Also stelle ich ihm schon mal Termine ein. Das war bei mir in der Spitze so, dass ich 2 Wochen im Voraus komplett ausgebucht war. Und das ist genau das Umgekehrte. Also wirklich das genaue Gegenteil davon, wie ich eigentlich funktionieren möchte. Nämlich ich möchte eigentlich schnell ad hoc, spontan agieren. So, jetzt müssen lange ausgeholt, aber die Quintessenz für uns ist, wir wollen diese spontanen Absprachen, spontanen Begegnungsmöglichkeiten, die es im Büro gibt. Nämlich, wenn jemand einfach bei mir an die Tür klopft und sagt, Jan, hast du mal kurz eine Minute? Dann trägt er mir das kurz vor. Ich sage, okay, alles klar, machen wir so und so. Zack, kein Meeting geplant, schnell abgesprochen, keine Verzögerung. Genau das wollen wir nachahmen. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir zwar remote arbeiten, aber always on. Always on bedeutet, wir sind die ganze Zeit online in einem virtuellen Raum. Und quasi virtuell arbeiten wir im selben Büro. Und jeder ist immer ansprechbar. Das heißt, jeder hat sein Mikrofon ist zwar auf stumm, ja, damit man nicht die ganze Zeit irgendwie das Popeln hört, aber man ist ansprechbar. Jeder kann sofort sagen, ey Jan, hast du eine Minute? Und ich sage dann, ja, habe ich oder habe ich nicht. Ja, genau diese Spontanität, die mimen wir, also wir mimen quasi das Office. Und kriegen gleichzeitig, und das ist sicherlich auch ein Aspekt davon, auch das Commitment rein, dass die Leute sich wirklich tagsüber die Zeit nehmen zu arbeiten. Das soll jetzt kein Vorwurf sein, dass die Leute nicht arbeiten. Aber ich glaube, was passiert ist, dass Leute angefangen haben, ihre Arbeit stark zu fragmentieren. Ja, ich mache morgens mal 3 Stunden, dann mache ich mittags nochmal, treffe ich mich mit Freunden, dann mache ich nachmittags nochmal ein bisschen, dann mache ich Dinner, dann mache ich abends noch, also ganz spät abends noch was. Und das führt ja auch dazu, dass die Firma sozusagen auseinander dividiert. Und auch dazu, dass du sehr viel Kontextwechsel hast. Ich bin ein totaler Gläubiger davon, dass du, um wirklich mit Passion in ein Thema reinzugehen, musst du mehrere Stunden fokussiert an einem, für ein Thema brennen und arbeiten. Und dazu gehört eben auch, dass man an einem Arbeitstag sich für, keine Ahnung, 8 Stunden committet oder 6, lass es 6 sein, ja, wie eine Kernarbeitszeit. Aber das erzwingen wir quasi auch damit und das ist ein Teil unserer Strategie. Das ist Nummer 1.
So, ja.
Soll ich weitermachen?
Ja, erzähl weiter.
Nummer 2 ist, du und ich, wir sind in einer Unternehmerorganisation, Emerging Young Entrepreneur Society, so ein bisschen wie EO, für die das kennen, aber eventbasiert. Das heißt, 2-3 Mal im Jahr gibt es ein Event und man trifft sich für ein verlängertes Wochenende an irgendeinem Ort in der Welt und verbringt Zeit miteinander. Ich bin schon, glaube ich, seit 2014 in der Organisation und eine Sache, die ich da gelernt habe, ist, mehrtägige Events bringen Beziehungen. Und fördern Beziehungen. Und zwar so krass wie nichts sonst. Vielleicht für die Zuhörer, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal mit ein paar Leuten, die ihr nicht so gut kennt, in Urlaub gefahren seid, hinterher Best Friends.
Man kennt sich zumindest.
Ja, ja, das heißt Best Friends. Aber man kennt sich plötzlich sehr, sehr gut und hat einen viel anderen, viel, viel tieferen Draht zu den Leuten. Und dieses bewusst mal aus dem Zuhause raus, alles hinter sich lassen, 2-3 Tage mit den anderen Menschen zu verbringen, das fördert ein Miteinander und auch ein Verständnis füreinander, was unglaublich ist. Und dieses Prinzip, was ich da gelernt habe über ICE, möchte ich jetzt auch in die Firma reintransportieren bei Seif. Und das heißt, wir werden 3-4 Mal im Jahr Offsites machen, bei denen wir das Geld, was wir quasi für die Büromiete sparen, nutzen, um die Menschen zusammenzubringen an einem bestimmten Ort, wo wir wirklich uns ganz bewusst Zeit nehmen füreinander und für die Firma.
Ich würde es challengen. Also ich glaube, beim ersten kann ich mitgehen. Ich glaube jetzt, wo ihr 9 Leute seid oder sowas, aber was ist, wenn ihr 50 seid oder 60 Leute? Ich glaube, dann wird diese Discord-Geschichte nicht mehr funktionieren. Und das zweite ist das, was du sagst, eventbasiert. Bei ICE funktioniert das aus dem Grund, weil wir Leute, wir sind alle nicht in einer Firma und bei dir, es kommen ja neue Leute dazu, du stellst jetzt wieder welche ein, bis die ihr nächstes Offsite haben mit dem Team, wird eine Zeit vergehen. Das heißt, meine Einarbeitungszeit am Anfang, dieses Emotionale ist nicht da und Leute werden die Firma ja auch wieder verlassen. Das heißt, du hast ja nicht wie bei ICE Leute, wo du weißt, die sind ihr ganzes Leben lang Entrepreneure, Unternehmer, die sind dabei und die werden auch wieder zu Events kommen. Und da wird es spannend sein, wie du quasi, wie die Strategie aufgeht. Also ich gebe da ganz gerne ein bisschen Kontra, aber ich bin gespannt, ja, wie das funktioniert. Hast du noch eine dritte Strategie?
Also ja, ein dritter wesentlicher Punkt, ich glaube, ich habe es eben vorhin schon angedeutet, ist natürlich, dass wir uns auch Leute raussuchen, die, A, sind die nicht juniorig, sondern eher seniorig. Das heißt, die sind nicht darauf angewiesen, dass sie neben einer seniorigen Person sitzen.
Ne? Ja, das ist ja auch ein häufiges Thema. Wenn du jung bist in die Firma, du brauchst erstmal, genau. So bei uns hören sie zu, wie mache ich den Sales Pitch? Das müssen die auch erstmal gehört haben, genau. Damit sie wissen, wie der eigentlich funktioniert.
Genau, genau. 100%ig. Und ich würde auch sagen, wenn viele Junioren im Spiel sind, ist das auch eher schwierig, so umzusetzen. Wir setzen komplett auf Seniors. Bei uns ist wirklich eine Zero-Junior-Policy.
Warum?
Wegen dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wir wollen die Firma möglichst klein und effizient halten, damit wir kein Overhead aufbauen müssen, damit wir sehr schnell agieren. Und ich weiß nicht, ob das ewig so bleibt. Ja, kann sein, dass wir das irgendwann aufbrechen müssen. Aber ich sag mal, für die ersten 3-4 Jahre mit Sicherheit. weil wir uns das nicht leisten wollen, sage ich ganz offen und ehrlich, Juniors auszubilden. Mhm. Haben wir keine Zeit für, passt auch dann tatsächlich nicht in dieses Full-Remote-Konzept. So, weil zu dem Punkt gehört natürlich, also einmal die Seniorigkeit, aber es gehört auch eine gewisse Arbeitsdisziplin dazu. Ja, ich glaube, wer remote, full remote arbeitet die ganze Zeit, der muss ein spezieller Typ sein. Ja, Typ. Und man muss das durchhalten. Man muss auch ohne die sozialen Interaktionen klarkommen. Oder zumindest in der Lage sein, sich das, was man an sozialen Interaktionen braucht, woanders zu holen, im Privatleben oder was auch immer. Und das screenen wir halt vorher und suchen uns die Leute ganz bewusst nach diesem Schema aus.
Ja, lass mal direkt in deine Recruiting-Strategie einsteigen. Also wie hast du sie früher bei Halo gemacht? Wie ist jetzt deine Recruiting-Strategie? Wie definierst du, du hast gerade schon ein paar Stellen aufgenommen, was waren jetzt die Key Hires am Anfang? Wie identifizierst du einen A-Player? Mhm. Und wie ist bei dir so ein bisschen der Bewerbungsprozess? Also von, auf welchen Plattformen suchst du nach Leuten? Wo hast du die bisherigen gefunden? Und wie lange ist so ein Interviewprozess? Führ uns da doch mal.
Ja. Also erstmal ist es so, wir haben uns dafür entschieden, keine Stellen auszuschreiben. Mhm. Also auch bei uns auf der Website findet man keine ausgeschriebenen Stellen, sondern wir überlegen uns, wen wir suchen, wir definieren das Profil, das wir suchen und dann gehen wir ganz bewusst auf die Leute zu, die wir brauchen und wollen. Das heißt, und by the way, also in der Phase, in der wir sind, ist völlig normal, dass Recruiting absolute Chefsache ist. Piers und ich sind zuständig fürs Recruiting, keiner sonst. Und das wird auch mit Sicherheit so bleiben, bis wir 100 Leute sind. Wir gehen ganz bewusst auf die Leute zu, das heißt über LinkedIn oder andere Kanäle, über das eigene Netzwerk, ich frage auch viel rum. Gehen wir auf die Leute zu und versuchen darüber unseren Recruiting-Funnel zu füllen. Das ist vielleicht erstmal so das Erste, dass wir die Stellen nicht ausschreiben. Super seniorig, habe ich schon gesagt. Deswegen sind das auch alles Head-Off-Stellen, die wir gerade besetzt haben. Das sind so Stellen, Leute, die entweder super, super seniorisch sind oder wahrscheinlich schon mal Führungserfahrung in einem bestimmten Bereich gehabt haben, aber Bock haben, trotzdem selber Hand anzulegen. Ja, was eigentlich, also das ist eigentlich für mich optimal.
Du brauchst auch Operator gerade in so einer, also klar, du brauchst ja keine Leadership.
Sind alles Individual Contributor, ja, genau. Aber auf einem Level von einem Head-Off. Mhm. Ja, also das ist so das andere. Ja, und dann kommen natürlich die Auswahlkriterien. So, und da denke ich immer ganz gerne in so einer Matrix auf zwei Dimensionen. Ja, die eine Dimension ist einfach klassisch Performance, also wie gut ist die Person in dem, was sie tut. Und die andere Dimension kann man Kultur nennen, Charakter, so, oder vielleicht sogar Trust. Und auf diesen beiden Dimensionen denke ich. Was ich absolut versuche zu vermeiden und damit auch mehrfach auch schon auf die Schnauze gefallen, sind Top-Performer, die aber kulturell ein Mismatch sind, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Man könnte auch einfach sagen, die zwar richtig gut sind, aber Arschlöcher sind. Mhm. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen, logischerweise wollen wir natürlich die Leute, die Top-Performer sind und kulturell top sind, schwer zu finden. Wir sind eher bereit, Abstriche zu machen bei der Performance. Ja, ich brauche jetzt nicht den absoluten Über-Rockstar, aber wenn das eine Person ist, die richtig viel Erfahrung mitbringt und aber einen kulturellen Mega-Match hat, dann ist das so in so einem Sweet Spot.
Also hire for attitude, train for skills und
ja, was immer noch. Ja, genau. Aber also das ist jetzt schon wirklich, ich rede jetzt sozusagen von dem Unterschied zwischen Super Senior und Super Rockstar. Mhm. Ja. Ja.
Jetzt, okay, du bist jetzt seit ein paar Wochen, Monaten seid ihr auf dem Markt. Ihr habt jetzt schon die ersten Leute gehired. Du hast gerade gesagt, was so die Kriterien sind. Nimm uns mal mit durch deinen aktuellen Bewerbungsprozess. Du hast jetzt eine Person gefunden bei LinkedIn, die hat super Referenzen, du schreibst sie irgendwie an und was ist dein Pitch? Weil ich meine, euch kennt ja keiner. Willst du jetzt die Leute bei Google und Meta abwerben? Warum sollen sie zu dir kommen? Das ist Schritt eins. Und dann, was machst du? Machst du einen ersten Call? Machst du einen zweiten Call? Machst du einen Persönlichkeitstest? Müssen sie Assessment Center machen?
Nee. Also, wenn du mir zugehört hättest, dann wüsstest du, dass wir keine Prozesse haben. Nein, also Spaß beiseite. Wir haben
der alles automatisieren
will. Ja, okay. Genau. Wir haben keinen Recruiting-Prozess, sondern wenn wir Leute kennenlernen, dann machen wir ein Gespräch, lernen uns kennen und dann geht es erstmal im ersten Gespräch darum, so ein Feel füreinander zu bekommen. Also mehr so diesen kulturellen Trust-Faktor abzuchecken. Klar, auf dem Papier kannst du ja vorher sehen, LinkedIn sind die Leute immer, du kannst vorher relativ gut sehen, was haben die Leute eigentlich gemacht. Mhm. Ne? Und Auch dadurch, dass die Leute auch posten und also über LinkedIn erfährt man schon sehr, sehr viel über die Leute. Nicht nur, was sie gemacht haben, welche Stationen sie durchlaufen sind, sondern auch, wie sie über Dinge nachdenken, wie sie vernetzt sind und so weiter. Ja. Das heißt, auf der Performance-Seite müssen wir gar nicht mehr so viel abchecken in der Regel, sondern es geht erstmal damit los, um zu checken, passen wir überhaupt zueinander, können wir zueinander kommen. Wir stellen vor, wie wir arbeiten, was natürlich besonders ist, und versuchen herauszufinden, ob wir ähnliche Vorstellungen davon haben, was gute Arbeit, was Dedication, Commitment bedeutet. Und dann im zweiten Schritt geht es mehr um Performance.
Okay. Hast du OKRs jetzt schon? Hast du KPIs für jede Stelle, die du dann den potenziellen Kandidatin, der Kandidatin mitteilst? Was heißt Performance in diesem Auswahlprozess?
Also OKRs haben wir jetzt nicht. Wäre wahrscheinlich auch too much für uns jetzt, aber wir überlegen uns zumindest jetzt sagen wir mal Sales, ja, Sales oder Marketing. Da haben wir schon aus dem Businessplan abgeleitet ganz konkrete Ziele und die besprechen wir natürlich mit den Leuten und fragen sie, hey, wie mach dir bitte Gedanken darüber, wie würdest du das erreichen? Also nimm mal Head of Growth Marketing, da haben wir jetzt jemanden eingestellt und die Person hat uns im Endeffekt im Bewerbungsgespräch eine komplette Marketingstrategie vorgestellt. Okay. Ja.
Von sich aus oder war das von dir das Assessment zu sagen, wie würdest du es jetzt machen?
Ja, ich sag mal so, ich erwarte von Leuten auf dem Level, dass sie das von alleine tun. Wenn ich das pushen muss und dann so, ja, mach mal bitte, dann bin ich schon so, weiß nicht. Das würde ich eigentlich von den Leuten erwarten. Ja. Bei anderen Positionen wie bei Entwicklern ist es jetzt schwieriger. Ja, da haben wir auch alles in der Vergangenheit schon rauf und runter probiert mit Probeaufgaben und hast du nicht gesehen, bringt alles nichts, sondern wir machen einfach Probearbeiten. Ja. Fangen wir uns an, 2-3 Wochen arbeite mal mit unserem CTO Pierce zusammen und dann wird sich zeigen, ob es funkt oder nicht.
Aber es geht ja auch nicht immer. Also Entwickler, die irgendwo anders im Job gerade sind, die können jetzt nicht sagen, ich mache jetzt 2 Wochen mal bei dir Probearbeiten.
Ja, doch, auch am Wochenende mal oder okay. So.
Das funktioniert also schon. Ein bisschen rantasten.
Ja.
Jetzt ist ja das andere verstanden. Du gehst auf die Seniors, wie du sie findest. Jetzt ist ja die große spannende Frage, die uns auch alle interessiert, bei so einem Tech-Startup, gerade Early Stage mit 3 Millionen auf dem Konto. Kommst du zu groß über die Gehälter? Kommst du über die Vision? Kommst du über dein Netzwerk? Gibt es irgendwie Mitarbeiterbeteiligungsprogramme? Wie hast du das ganze Thema aufgesetzt? Wie denkst du darüber?
Ja, genau. Also Sourcing, habe ich ja schon gesagt, machen wir eigentlich überwiegend über LinkedIn aktuell. Ich habe den Sales Manager von LinkedIn. Da kann man dann sehr gezielt suchen. Guck mir dann die Profile einzeln an. Das ist auch viel weniger Arbeit, als man immer so denkt. Ja, also ich brauche pro Profil vielleicht 3-4 Minuten, um das mal durchzuklicken. Und das ist so Outreach. Ja, was war der andere Teil deiner Frage?
Also was ist das Package? Geht es den Leuten, ist es
wie, ach, das wie Package, kriegst du? Ja.
Ist es Gehalt? Ist es, hast du, ne?
Ja. Also ich vertrete grundsätzlich die Auffassung, super seniorige Leute leisten irgendwas zwischen 3x und 10x von dem, was durchschnittliche Leute leisten. Und ein durchschnittlicher Mitarbeiter, egal in welcher Abteilung, wird wahrscheinlich irgendwie so 70-80k verdienen. Und insofern bin ich durchaus bereit, das einfach auch mal 3 zu nehmen.
Also in so 200.000 Gehalt.
Genau. Also es kann durchaus auch mal bis 200.000 hochgehen, ja. Mhm. Und dann, klar, wir haben auch ein virtuelles Beteiligungsprogramm jetzt für die Mitarbeiter der ersten Stunde und zukünftige Key Hires. Wobei ich muss schon sagen, wir haben das ein bisschen anders aufgesetzt als die meisten deutschen Startups. Die meisten machen das so, dass Leute, wenn sie einmal gewestete Shares haben, aber dann vor dem Exit gehen, ihre Shares wieder verlieren. Wir haben uns für das amerikanische Modell entschieden. Das sieht also vor, dass man seine Shares, die gewesteten Shares behält. Ja. Das heißt aber auch, dass wir viel selektiver und restriktiver sind, die Virtual Shares rauszugeben.
Also es kriegt nicht jeder bei euch per se von Anfang an, der ankommt?
Nee, nein. Und der Virtual Stock Option Pool wird bei uns auch kein Pool im Sinne von alle bekommen, so ein bisschen.
Wie groß ist der Pool? Hab ich jetzt am Anfang gedacht?
7,5%.
Okay, und daraus baut ihr jetzt quasi sukzessiv auf und
ja.
Amerikanisches Modell. Wie habt ihr das davor bei Halo gemacht? Was waren deine Erfahrungen? Was siehst du auch immer wieder so ein bisschen? Es ist so ein bisschen so eine Glaubensfrage.
Ja, bei Halo haben wir ganz spät erst ein virtuelles Beteiligungsprogramm eingeführt und auch wirklich nur für so Senior Key Hires. Ich habe gemischte Gefühle mit sowas. Also wir haben ja auch mit Halo dann eine Firma gekauft, eine finnische. Und da hatten fast alle Mitarbeiter virtuelle Beteiligungen und Was dann passiert ist, nachdem wir sie gekauft haben, war, dass dann erstmal so ein riesen Exodus stattgefunden hat. Die haben dann alle ihre Exit-Proceeds bekommen. Und du hast dann gemerkt, so innerhalb der ersten 2-3 Monate hat sich dann so aufgedeckt quasi. Aber die meisten waren gedanklich eigentlich schon raus. Die haben eigentlich nur darauf gewartet, dass sie jetzt ihre Virtual Stocks bekommen. Ja? Kann jetzt dem Verkäufer in dem Moment egal gewesen sein, der das aufgesetzt hat, aber sozusagen aus Käufersicht habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht und insofern würde ich auch zukünftig darauf achten und haben wir auch darauf geachtet, dass es zumindest so ist, dass man das virtuelle Beteiligungsprogramm auch zumindest nach so einer Art Merger oder sowas auch mit übertragen kann auf die neue Company. Ja.
Das Thema Incentive, Gehalt bei vielen Startups, also ich finde, ja, VSOP, ESOP Pools, es wird sehr technisch. Sag nochmal kurz einen Satz, wie lange ist bei euch im Gründerteam, ich finde das auch spannend, Vesting und wie ist das Vesting dann bei jetzt den Key Hires, die in diesem Pool aufgenommen werden?
Ehrlicherweise, ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf, wie es bei uns Gründern ist. Wir haben Vesting mit drin, das ist auch normal. Weil wir uns natürlich auch schon auch dem Investor gegenüber und auch untereinander committed haben, jetzt für ein paar Jahre, mindestens für ein paar Jahre die Firma aufzubauen. Insofern wäre es auch nicht fair, wenn jetzt einer geht und die anderen Gesellschafter im Stich lässt. Also das Vesting auf Gesellschafterebene, das gibt es. Das Vesting in dem Visor-Pool ist, glaube ich, standardmäßig 4 Jahre. Oder 5, ja. Weiß ich nicht, 4 oder 5. Das ist eigentlich also weitestgehend Standard, muss man sagen. Und ist dann einfach ein monatliches Vesting mit einer einjährigen Cliff Period. Also wenn man innerhalb des ersten Jahres geht oder gegangen wird, beispielsweise in der Probezeit, wenn das dann nicht passt oder so, dann fällt das auf null.
Machst du dir keine Sorgen, aber egal mit wem man spricht, es steht und fällt mit dem Team. Und für viele ist es super schwierig, gute Teammitglieder zu finden. Siehst du das anders? Also merkst du das auch schon, dass es schwieriger geworden ist, weil du mit anderen großen Big Tech Companies arbeitest? Das war ja so ein bisschen die Frage von mir. Kommen sie aufgrund des Gehaltspakets, aufgrund der Anteile, aufgrund der Vision? Ich würde jetzt mal schon provokant sagen, ihr seid kein Impact-Startup. Also wenn ich jetzt zu einem Impact-Startup gehe wie 1,5 Grad, dann habe ich einen deutlich größeren Einfluss auf positiven Wandel.
Ja. Klar, wir sind nicht zumindest nur mittelbar in Impact. Ja, wir machen das Arbeitsleben leichter und das fördert auch irgendwie die Zufriedenheit am Arbeitsplatz theoretisch. Aber ja, du hast schon recht, klar, wir sind kein direktes Impact-Startup. Ich habe trotzdem jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir echt gut an richtig gute Talente rangekommen sind. Ich glaube, was viel mehr zieht, ist irgendwie so das Versprechen einer geilen Reise. Ich glaube, das ist zumindest bei den Leuten, die wir jetzt gefunden haben, so einer der Hauptfaktoren. Wir haben auch zum Beispiel eine Person von Meta abgeworben. Also wir kommen auch mit der Value Proposition eigentlich ziemlich gut jetzt an Talente ran.
Ich glaube, das ist eine Sache, die du vorhin gesagt hast und die wir von Cheftreff gelernt haben. Und ich glaube, warum Hiring aktuell bei euch noch gut funktioniert. Menschen wollen für Menschen arbeiten und sie entscheiden sich für dich und Piers gerade. Und du hast vorhin gesagt, wir werden wahrscheinlich auch noch Hiring selber weitermachen, bis wir 100 Leute sind. Ich sehe es und vielleicht bestätigst du es, ich sehe es aber bei vielen Unternehmen, dass HR oder Hiring überhaupt nicht oben im C-Level aufgehangen ist. Dass sie sagen so, ja, das muss halt irgendein Hiring-Manager oder sowas machen. Und dadurch holst du halt eine Kultur ins Haus, auf die du selber irgendwann gar nicht mehr beeinflussen kannst.
Ja.
Aber die wirklich guten Leute, die bekommst du vor allem darüber, die wollen den Impact in ihrer Arbeit sehen.
Ja.
Die haben keinen Bock, irgendwelche Slides zu bauen oder irgendwelche Projekte zu bauen, die nie umgesetzt werden, sondern sie wollen sehen, dass es vorangeht. Und sie wollen vor allem stark vom Leader-Team dann lernen.
Ja, stimme ich dir total zu. Aber ich glaube nicht, dass das ein unlösbares Problem ist. Also ich habe eben gesagt, wir werden bis 100 Leute wahrscheinlich komplett die Leute selber einstellen. Bei Halo haben wir das auch gemacht, nur dann irgendwann, als wir größer wurden, mussten wir den Prozess ein bisschen umstellen. Da haben wir es dann so gemacht, dass die VPs, also die Vice Presidents, haben dann die Leute eingestellt. Aber es gab immer noch einen abschließenden Interview-Step mit einem kurzen Kennenlernen mit einem der C-Levels bei uns oder einem der Gründer. Und das waren in der Regel so 10, 15 Minuten Meetings. Und was ich da gemacht habe oder was wir da gemacht haben, ist was ganz Wichtiges gewesen. Wir sind nochmal rein, haben den Leuten nochmal unsere Vision von der Firma mitgegeben, wo wollen wir hin, haben nochmal ganz wichtige, auch kulturelle Elemente gestresst Und wir haben auch noch Folgendes gemacht, und das kann ich jedem empfehlen, weil es halt sehr gut funktioniert. Wir haben den Leuten erzählt, dass es richtig scheiße wird.
Expectation Management.
Genau, Erwartungsmanagement. Dass wir haben gesagt, ey, wir sind ein Startup, bei uns ist es ein harter Grind. Wir erwarten nicht, dass du am Laufenden mal Überstunden machst, aber wenn du arbeitest, dann bist du bitteschön 110% dabei. Und in der Realität war es aber gar nicht so schlimm, wie wir es dann dargestellt haben. Und die Leute haben dann eher aufgeatmet und gemerkt, okay, wurde ja viel schlimmer dargestellt, als es eigentlich war. Wenn, jetzt kann man natürlich sagen, okay, 300 war auch noch nicht so groß. Was ist, wenn das größer noch skaliert? Ich glaube, dann irgendwann, also sagen wir mal, du bist eine 1000-Mann-Organisation, dann kannst du ja nicht mehr jeden Hire kennenlernen. Aber dann müssen das die VPs übernehmen. Und dann muss man als C-Level wenigstens sicherstellen, dass die VPs die Vision und genau diese Aspekte genauso wiedergeben können, wie man das selber tut. Und ich glaube, das vergessen dann einfach viele. Also ich würde diese Praxis immer beibehalten. Aus meiner Sicht ist Hiring Chefsache.
Ja. Was sind die häufigsten Fehler? Ich meine, du hast mit Halo hast auch viele Kunden gehabt, die in der Unternehmenskommunikation betreut. Also du hast viele Fehler gesehen. Du wirst sie hoffentlich vermeiden jetzt bei dir, aber vielleicht kannst du noch mal so ein paar Quick Fixes oder ein paar Überlegungen, die dir über die Jahre einfach immer wieder begegnet sind, wo du merkst, so, das ist den Leuten irgendwie nicht so klar oder spricht auch irgendwie keiner so klar an. Wenn es um das Thema Team, Culture, Performance auch. Also wer dich kennt und wenn man dein Team fragt, ihr wart bei Halo eine eingeschworene Truppe, du bist ja auch jetzt, du bist sehr fordernd. Als Mensch, als Typ. Aber ich glaube, A-Player zieht das auch an. Also von Jonas Thiemann, Grüße gehen raus von der Apple Group, der sagt auch, die A-Player, die wollen auch das harte Feedback irgendwie von mir haben. Die sind nicht auf Kuschelkurs hier. Und wenn du Startup bist, dann ist es ein Grind. Und die Profile willst du auch haben. Sophia, die CMO von 1,5 Grad, hat gerade gesagt, in deren Recruiting-Prozess machen die das so, die kommunizieren von Anfang an ganz klar, die nächsten Jahre wird die Hütte hier richtig brennen.
Ja, there you go.
Wir brauchen nicht über eine 4-Tage-Woche zu reden. Wir brauchen auch nicht darüber zu reden, dass du dir irgendwie noch einen Side-Hustle aufbaust, weil dafür ist die Zeit nicht da.
Ja, ja.
Wenn du dich dafür entscheidest, dann bist du hier all in und dann machen wir das.
Ja, was sind so Dinge, die, also ich glaube, ein offensichtliches Thema ist halt Kommunikation. Als Gründerteam, insbesondere als CEO, trägt man die Verantwortung dafür, alle auf der Reise mitzunehmen. Und das wollen A-Player auch. Die wollen Teil der Reise sein. Die fordern dann auch die Transparenz ein. Ich glaube, was ganz viele falsch machen, ist, dass sie auch mal, wenn es schwierig ist, transparent kommunizieren. Ich glaube, viele versuchen dann ihr Team zu schützen. Sagen dann, okay, ich habe keine Ahnung, im Hintergrund brennt die Hütte, keine Ahnung, Fundraising klappt nicht oder großer Kunde springt vielleicht bald ab. Und ich glaube, es ist genau das Falsche, dann nicht darüber zu reden mit den Leuten. Also ich bin da immer für, oder habe die Erfahrung auch gemacht, die Mitarbeiter, die entwickeln dann schon auch einen Gemeinschaftssinn, wenn man auch ganz offen und ehrlich darüber spricht, was gerade scheiße läuft und wo man gerade Unterstützung vielleicht auch braucht oder wo uns vielleicht auch was Schwieriges auf uns zukommt. Also das ist so das ganze Thema Kommunikation. Dann ist so eins meiner Steckenpferde, weil wir eine der ersten Firmen in Deutschland waren, die OKRs flächendeckend eingeführt haben, schon, ich glaube, 2013 oder so. Dieses Thema Alignment, also Zielmanagement und Alignment der ganzen Firma, gerade wenn es so jenseits der 50 Leute ist, wie kriegst du alle sozusagen auf ganz bestimmte Ziele eingenordet? Das geht auch so ein bisschen einher mit dem, was gerade so im Silicon Valley diskutiert wird, mit diesem Founder-Mode. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, von Brian Chesky, dem Airbnb-Gründer, der im Prinzip gesagt hat, okay, ihm wurde Management-School-mäßig gesagt, okay, wenn du jetzt hier irgendwie VP-Level einstellst, dann musst du das alles schön delegieren und so ein bisschen Laissez-Faire-Management machen und du musst möglichst viel Freiheit geben und dann findet sich das schon alles und du musst die Leute nur free-flowen lassen und so. Und hat halt plötzlich festgestellt, alles geht den Bach runter. Und hat ja dann entschieden, auf den Steve Jobs-Mode zu wechseln, nämlich die Firma macht genau so viele Dinge, wie ich als Chef überblicken kann. Egal wie groß sie ist. Ja, das mögen vielleicht 10 oder 15 Dinge sein oder so, aber mehr Dinge treibt die ganze Firma gleichzeitig nicht voran. Ne? Neben der Routinearbeit, sage ich jetzt mal. Und dieses ganze Thema wird, glaube ich, auch ehrlicherweise von vielen Chefs, auch in größeren Firmen, vernachlässigt, beziehungsweise wegdelegiert. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wenn irgendwelche DAX-Vorstände oder irgendwelche Mittelstandschefs von irgendwelchen mehreren tausend Mann-Unternehmen Zielalignment wegdelegieren. Nach dem Motto, ich überlege mir ein Ziel und wie das dann in die Organisation reinkommt, ja, das macht irgendwie Corporate Development oder irgend so ein Stabstellendepartment oder so. Sondern das ist aus meiner Sicht absolute Schlüsselaufgabe vom Management.
Was siehst du für euch als Team die nächsten Ziele? Wie willst du das Team jetzt aufbauen? Was sind deine nächsten strategischen Key Hires? Gib uns mal ein bisschen Einblick in den momentanen Status. Ihr seid jetzt Pre-Seed, um die 10 Leute. Wer sind die nächsten Leute, die du einstellen willst? Wen suchst du? Wo machst du dir Sorgen? Wo bist du sehr optimistisch?
Also ich glaube, eine Funktion, die einfach aufgrund ihrer Natur proportional mit unserem Umsatz mitwachsen wird, ist Customer Success, also Kundenbetreuung und Kundenerfolg. Das muss sein. Für uns ist es unglaublich wichtig, dass die Kunden, die wir gewinnen, auch erfolgreich sind mit dem Produkt. Und dafür brauchen sie teilweise Unterstützung. Und dafür sind wir da. Dafür müssen wir da sein. Und die Funktion wird einfach linear mitwachsen. Mit dem, also hoffentlich exponentiell, aber ne, weißt, was ich meine, proportional. Dann im Tech-Bereich werden wir jetzt gar nicht mehr so viel machen. Wir haben ja da ganz klar sogar das Versprechen rausgegeben, wir werden nie mehr als 20 Leute im Tech-Bereich sein. Das heißt, wir werden da ein sehr, sehr kleines, sehr, sehr feines Team haben. Ich glaube, es ist allgemein bekannt, im Tech-Bereich kann der Spread zwischen einem Normal-Performer und einem Top-Performer ist am größten. Man redet immer über 10x, 10-fach. Also ein richtig guter Entwickler kann 10-mal so gut sein wie ein durchschnittlicher Entwickler. Und daran glaube ich auch aus tiefster Überzeugung, weil ich es am eigenen Leib jeden Tag erlebe, wenn ich Piers und seinen Kollegen beim Arbeiten zugucke. Und daran werden wir festhalten. Und wir werden alles dafür tun, um zu vermeiden, dass wir überbordende, ich sag mal, irgendwelche Retro- und Scrum- und Ringelpiez mit anfassen Prozesse etablieren. Ja, ich glaube, man hört ja ganz gut raus, was für Erfahrungen ich da gemacht habe. Dann Sales, das ist so ein Bereich, da möchte ich unglaublich viel auf Automation setzen. Ich will jetzt eigentlich nicht so eine riesengroße Sales-Armada aufbauen, sondern ich möchte eigentlich schon versuchen, dass wir da sehr, sehr effizient gehen, sehr viel auch mit AI, mit Automatisierung, mit Tooling arbeiten, sodass wir unsere echten Sales-Kapazitäten wirklich auf die sehr, sehr, sehr wertvollen Deals konzentrieren können.
Das sind so eigentlich die drei Faktoren. Also Customer Success, bestehende, dann willst du Tech klein bleiben und über Sales. Wie wird sich deine Rolle in den nächsten Wochen und Monaten verändern? Was glaubst du?
Also ich bin aktuell super ambivalent. Ich bin überall mit drin. Vor allem mache ich viel Sales. Ich glaube, meine Rolle wird sich in den nächsten 18 Monaten gar nicht so sehr verändern. Ich kann mir aber vorstellen, dass jenseits der Seed-Runde dann so ein Kapitel anbricht, wo ich mehr in Management und Ausrichtung und Strategieentwicklung wechsle, ja.
Die alles entscheidende Frage, Jan, wo ist das nächste Offsite? Habt ihr schon euer erstes Team-Event geplant? Ist es jetzt geplant? Wo geht's hin?
Na, frag mich nicht.
Guck mal.
Nein, pass auf, wir haben es geplant, aber wir machen es tatsächlich in Hamburg. Es klingt total doof.
Sehr inspirierend.
Also. Ja, super. Also Hamburg ist natürlich sehr inspirierend. Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Nein, aber es hat was mit Praktikabilitätsgründen zu tun. Wir haben eine Person im Team, die wird bald Vater und da kann die Distanz nicht so groß sein. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie die Herleitung war. Also wir haben jetzt erstmal gesagt, für einen Kickoff machen wir das jetzt erstmal sozusagen in unserer Heimatstadt. Mhm. Das wird ja das erste physische Event sein, wo wirklich zum ersten Mal alle zusammenkommen.
Ja.
Ja, also
Bist du nervös? Bist du gespannt?
Ja, klar. Sind die Leute plötzlich 2 Meter groß oder so? Weiß man ja nicht, ne? Nein, aber es wird cool. Ich freue mich mega drauf. Und ich glaube, wir planen jetzt das Q1 Offsite. Das wird aber hoffentlich in einer Region sein, die dann ein bisschen wärmer ist.
Dominikanische Republik.
Nein, so weit fliegen wir natürlich nicht. Ja, so weit fliegen wir nicht. Aber ich glaube, man kann auch im Q1, ich sag mal so Februar, März, kann man schon coole Sachen, so an der Algarve oder
Lissabon, stimmt. Du warst ja selber da.
Lissabon ist vielleicht noch ein Tick zu weit nördlich, aber man kann ja in den südlichsten Zipfel von Europa, wie Malta oder was auch immer, kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben viel über das Thema jetzt nochmal, über deine Gedankengänge, Thema Team. Ich glaube, es wird sich zeigen. Also am Ende des Tages, ob ihr jetzt mit Remote First recht habt oder nicht, es wird sich zeigen. Du hast mir damals erzählt, dass Jonathan, euer Investmentpartner, gesagt hat, Jan, wollt ihr euch nicht wirklich doch vielleicht ein Office holen oder sowas? Und du warst so, nein, wollen wir nicht. Du willst es jetzt durchziehen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, wo wir dann nochmal über das Thema Tooling, OKRs, wie setzt du KPIs und so verspricht. Ich glaube, jetzt in der frühen Phase macht das nicht so Sinn, da jetzt so tief reinzugehen. Ich habe gelernt, ihr habt keine Prozesse. Also alle, die das overengineeren wollen, auf der anderen Seite willst du vieles automatisieren. Es ist und bleibt spannend. Ich kann mich ein drittes Mal wieder erneut bei dir bedanken für die Einblicke, für das Teilen von, wie lief es damals bei Halo, wie hast du den eingeschworenen Haufen hinbekommen, wie glaubst du, dass du es diesmal hinbekommst, wie du Talente findest, was du auch so für Gehaltspakete anbietest. Ich glaube, super spannend und auch mal die Transparenz so reinzubekommen. Und ich glaube, das wichtigste Thema steht und fällt natürlich mit dir und Piers im Co-Founder-Team. Wie seid ihr aligned? Ihr kennt euch lange, aber wie bildet man eine Streitkultur? Wie findet man Entscheidungsmechanismen? Wann darf der eine? Wann darf der andere? Also wir haben die nächsten Wochen und Monate noch viel Stoff für viele weitere Folgen.
Ja, ich finde dieses Thema, das wird uns ja die ganze Zeit begleiten, auch wenn wir weiter wachsen. Also hoffentlich sitzen wir in einem Jahr hier und können nochmal das Thema aufmachen und dann sieht die Welt wahrscheinlich bei uns schon anders aus.
Ja, ja. Also Jan, vielen Dank für deine offenen Worte. Das war mir wie immer eine Freude und beim nächsten Mal gibt es das Yoga-Update.
Danke, Henny.
Ciao, ciao.
Ciao.